Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gern in eurem Leben gestört werdet. Also ich habe so eine sehr wichtige reservierte Zeit, und zwar das ist immer nach dem Mittagessen. Ich bin natürlich vorbildlicher Ehemann, nachdem ich die Küche aufgeräumt habe. Und wir also dann so Mittagessen abgeschlossen haben, haben wir uns als Familie, als lange Tradition, schon als die Kinder ganz klein waren, immer also eine Mittagspause reserviert, wo die Kids dann in ihre Zimmer dürfen und schon einiges angestellt haben, selber die Haare geschnitten haben oder sonstiges. Aber wir haben immer so ein bisschen Ruhe uns dann gegenseitig verordnet. Und ich habe einen wunderbaren Job, in dem ich mir meine Zeit frei einteilen darf. Und ich darf das dann auch nutzen und mal so eine halbe Stunde Ruhe am Tag zu haben. Und es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn in diesem Moment das Telefon klingelt und ich gestört werde. Und ich bin von meiner Persönlichkeit so gestrickt, ich kann es auch ganz schlecht, dass es einfach klingelt. Ich könnte ja einfach sagen, ich lasse mich nicht stören. Und dann klingelt es und ich raff mich dann irgendwie rauf und gehe dran und freue mich dann über den Anrufer, der mich in diesem Moment dann begegnet. Ich habe überlegt, was ich euch heute und was ich meinen Hauptamtlichen zu ihrem Einstieg jetzt so im Herbst gerne sagen möchte. Und ich habe dazu auch eine Präsentation mitgebracht. Sehr gut. Und ich kam auf Apostelgeschichte 10 und möchte euch über den Gott berichten, der mich stört. Also wir haben ja gerne einen Gott, der mich streichelt. Ein Gott, der mich bestätigt. Ein Gott, der mir Ruhe gibt. Und all das macht ja Gott auch. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der uns voller seiner Freundlichkeit begegnet und so viel Gutes gibt und der uns immer wieder auch Ruhezeiten verordnet. Und Matthias, vielleicht muss dir das Gott ab und zu auch mal wieder verordnen, Ruhezeiten in dem turbulenten Job als Pastor. Aber wir haben auch einen Gott, der uns stört. Und ich habe euch da mitgebracht aus Apostelgeschichte 10 und möchte euch gerne ein paar Verse vorlesen. Ihr habt sicherlich alle eure Bibel dabei, aber ich habe trotzdem auch die Verse nochmal hier so mitgebracht. Da heißt es in Apostelgeschichte 10, ab Vers 9, am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihn aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Also Petrus hat gesagt, Mensch, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Ich gehe beten. Petrus hat es immer wieder gemacht, dass er sich auf den Weg gemacht hat und in seinem turbulenten Job sich Ruhezeiten verordnet hat. Nicht nur so diese klassische Mittagspause, die wäre noch gar nicht dran gewesen, weil das Mittagessen war ja noch gar nicht bereitet, sondern er hat gemerkt, ich brauche jetzt Gottes Ermutigung, sein Reden. Ich möchte mit Gott im Gespräch sein. Und so geht er auf das Dach, da, wo er ein bisschen Ruhe hatte, wo er alleine war und will beten. Es wird uns berichtet, richtig schön menschlich. Es freut mich immer in der Bibel, dass so viele Nebensätze auch so drin sind, die einfach den ganzen Menschen immer wieder deutlich machen und ansprechen. Also Petrus, ne, war ein Mensch, der hatte auch Hunger. Und wisst ihr, was ich, wie es mir geht, so wenn ich Hunger habe? Oh, dann kann ich ganz schön ungemütlich werden. Das macht was mit mir. Und meine Kinder können das schon sehr gut einsortieren, dann lassen sie sich meistens auch ein bisschen mehr in Ruhe. Petrus hatte Hunger, aber er lässt sich erstmal davon nicht stören, sondern er ist mit Gott im Gespräch. Aber Gott knüpft genau an diesen ganzen Menschen an, in dem, wo Petrus Hunger hat und will mit ihm reden. Petrus ist zwar nicht Völkermissionar, aber er ist jemand, der auch viel unterwegs war. Also er ist eigentlich so mehr in Jerusalem stationiert, also man könnte sagen, er war so der Regionalleiter Region Mitte, ne? Er war mehr so in Jerusalem stationiert und war so ein bisschen da in dem unterwegs und wir lesen, dass er in Lydda unterwegs war. Dann wird er nach Joppe gerufen, weil eine wichtige Mitarbeiterin so krank war, dass sie gestorben ist. Und Petrus erlebt dieses großartige Wunder, dass er diese Tabea erwecken darf durch Gottes Macht und Herrlichkeit. Und dann bleibt er dann noch bei Simon, dem Gerber. Darf er noch ein bisschen dort sein und versucht, die Gemeinde aufzubauen und mit ihnen zu reden und ihnen etwas Gutes zu tun. Und da war er jetzt mittendrin. Also mitten im Wirken Gottes, mitten in dem, wo Gott ihn gebraucht und benutzt, wo etwas geschieht. Und genau da rein stört ihn jetzt Gott. Als das Erste, ich habe natürlich drei Punkte, wie das für einen vernünftigen Prediger sich gehört. Ne? Als das Erste ist Gott, das Erste war, ich will meine Ruhe. Das kennen wir an vielen Stellen. Wir wollen zur Ruhe kommen und Petrus hat es sich verdient, zur Ruhe zu kommen. In diesem bewegenden Dienst, den er so hatte und den er gemacht hat. Und in diesem Ruhen, in diesem Beten vor Gott, in dieser ganz frommen und guten Haltung, da redet Gott rein. Und es wird ihm jetzt auf einmal deutlich, Gott will mich stören. Matthias, ich wünsche dir, dass in deinem Alltag, nicht nur, dass du einen guten Mittagsschlaf irgendwann mal hast, nicht, dass du immer wieder auch mal Tage hast, wo du auch wirklich zur Ruhe kommen kannst mit deiner ganzen Familie. Das muss man sich ja manchmal immer wieder auch erkämpfen. Aber ich wünsche dir diese Momente, wo du ganz bewusst mit Gott in Verbindung bist. Ruhe suchst bei ihm, in der Begegnung mit ihm. Ich wünsche euch das ganz persönlich, dass ihr immer wieder Zeit in euch nehmt, Ruhe zu finden. Nicht aus Gesetz, ne? Man hat ja früher immer so gesagt, du musst deine stille Zeit machen. Nee, du musst nicht, aber es ist so wertvoll für dich. Und es ist gut, wenn du eine Tradition draus machst, feste, reservierte Zeiten hast, wo dich kein Hunger oder sonstiges stört, sondern wo du für Gott da bist. Also, in unserem Text wird uns dann gesagt, dass der Petrus in Verzückung gerät. Also eine Erscheinung Gottes. Wir wissen nicht so richtig, wie das so passiert ist, aber kurz irgendwie so, ne, ob er eingeschlummert ist und dann etwas sieht oder ob er einfach da von Gottes Macht überwältigt wird und ihm so ein Blick aufgetan wird. Wie das so ganz praktisch? Nein, es heißt einfach nur, dass er eine Erscheinung sieht, in Verzückung gerät, für die Wirklichkeit Gottes die Augen geöffnet bekommt. Und wo Gott in besonderer Weise zu ihm redet. Das heißt dann, und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinernes Tuch, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, und schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenn du nicht unrein. Und das geschah dreimal und alsbald wurde das Gefäß wieder aufgenommen gen Himmel. Petrus wird gestört in seinem Gebet, wie unverschämt von Gott. Gott redet zu ihm. Etwas Wunderbares, wenn Gott auf einmal in der stillen Zeit zu uns redet. Da, wo wir es vielleicht gar nicht so richtig erwartet haben, wo wir gesagt haben, naja, Losung, Gebet und schnell noch weg. Und Gott auf einmal den Finger auf eine Stelle in unserem Leben legt und sagt, du, ich habe mit dir zu reden. Petrus war einer, der hat es richtig ernst gemeint mit Gott. Wir lesen, hier hat noch nie etwas Unreines gegessen. Er war wirklich jemand, der wollte mit Gott ernsthaft leben. Er war wirklich jemand, der voller Eifer Jesus auch nachgefolgt ist. Ich liebe Petrus, die Petrus-Geschichten, weil das so ein Mann ist, ne, der wirklich voller Eifer dabei war. Oft schießt er über das Ziel hinaus. Aber Gott, Jesus, nimmt ihn immer liebevoll wieder zu sich. Er erlebt es, dass er in seinem Eifer für Jesus Dinge verspricht, die er niemals halten kann. Und Jesus ihm schon sagt, ey Junge, gleich kommt der Glockenschlag und du hast das alles wieder vergessen. Du wirst mich verleugnen, dreimal. Dieser Petrus war wirklich einer, der hat einen Feuereifer für Jesus gehabt. Er war wirklich ein frommer Mann. Aber Gott muss an ihm arbeiten. Und wenn man jetzt so, ihr müsst das ganze Kapitel mal zu Hause lesen, da habe ich leider nicht die Zeit zu, weil irgendwann kommen die Schilder, habe ich gehört, irgendwo und sagt mir, dass es dann jetzt hier rum ist und so. Aber es wird uns deutlich, Gott bereitet gerade etwas vor. Nämlich, da waren Leute von Cornelius, dem Hauptmann, dem römischen Hauptmann, unterwegs zu Petrus. Die werden gerade auf den Weg geschickt und sind auf dem Weg zu ihm. Und Gott wusste genau, wenn die dem Petrus unvorbereitet begegnen, oh, dann kann ich nicht das ausrichten, was ich eigentlich will, sondern ich muss vorerst den Petrus bearbeiten. Ich muss in ihm etwas verändern, damit er auf meine Spur kommt und genau das tut, wozu ich ihn berufen habe jetzt in diesem Moment. Fantastisch, gerade in der Apostelgeschichte erleben wir und können das immer wieder nachlesen, wie Gott so seine Geschichte schreibt und seine Strippen so zieht. Und die Leute wissen noch alle gar nichts davon. Aber sie werden in dem Moment schon vorbereitet für etwas, wo wir als Bibelleser schon wissen, jawohl, da sind Leute unterwegs und die sind da gerade unterwegs und Gott macht schon alles und ist kräftig am Wirken. Und hier ist es auch so, Petrus muss vorbereitet sein. Und wisst ihr, das ist mir wichtig, Petrus wird mit dieser Vision nicht nur einfach so vorbereitet, ein rein geistliches Geschehen, wo er sagt, jawohl, gut, ich verstehe, was du so vorhast, sondern das, was Gott da in ihm bewirkt und wo er ihn stört, das geht in seine ganze Menschheit, in seine Tradition, in sein Geprägtsein, in seine ganze Substanz hinein. Das, was er dort sieht, das findet er ekelhaft. Nicht nur aus religiösen Gründen, sondern weil er so geprägt ist. Ich meine, wir kennen das ja alle, ne? Dass wir so verschiedene Prägungen haben und wenn wir dann in andere Länder kommen, dann merken, die essen irgendwie Katzen, Hunde, keine Ahnung was und so. Und dann sagen wir, wie kann man das nur essen? Oder Biene Vogel war wieder aus Peru da und wenn meine Tochter dann sieht, dass die Meerschweinchen essen da, dann sagt sie, oh, was sind das für Menschen? Das ist ekelhaft, sowas zu essen. Und für die ist es ganz normal. Das, was da passiert in dieser Vision, da fordert Gott den Petrus als ganze Persönlichkeit heraus. Nicht nur in diesem Frommen, nicht nur in dem Geistlichen, sondern in seiner ganzen Persönlichkeit. Ihr Lieben, Gott will uns stören und das heißt oftmals auch, dass er nicht nur so ein paar schöne geistliche Weisheiten uns immer wieder mal zu sagen hat. Dass er uns immer wieder mal irgendwas unterstreicht und wir sagen, jawohl, das verstehe ich jetzt wieder ein Stückchen mehr, so theologisch. Ne? Also wir Deutsche, wir lieben es ja, ne? Dass wir theologische Dinge verstehen und dass wir genau auch alles so klar kriegen und so weiter. Und da sind wir auch vielleicht ganz gut drin. Ne? Aber wenn Gott manchmal in unser Leben reinredet, dann geht es tiefer. Und dann spricht er auf einmal unsere Persönlichkeit an. Und mit dem ganzen Menschen, was wir sind, Gott will nicht uns nur mit unserem Intellekt, sondern Gott will uns immer als ganzen Menschen. Und das erlebt Petrus hier. Und er weiß genau gleich zu sagen, ey, das kann ich nicht essen. Gott, das ist unrein. Das habe ich noch nie gemacht. Und Gott sagt ihm hier, pass mal auf, mein lieber Petrus. Ich weiß, du bist ein echt eifriger Kerl, aber ey, wenn ich was gesagt habe, dann kannst du nicht sagen, das wäre nicht in Ordnung. Und Petrus, das erleben wir in der ganzen Apostelgeschichte und drüber hinaus, der ist ja immer wieder so mit Jakobus und zusammen, ne, dann gegen Paulus und so weiter, die sind ja immer an dem Thema dran, weil Petrus es ganz schwer verstehen kann, dass Gott hier noch mehr vorhat, als nur Region Mitte, Jerusalem und Umgebung. Ne? Das war so seine Perspektive. Aber Gott hatte viel mehr mit ihm vor. Gott will dich stören. Ihr Lieben, Veränderung bedeutet immer auch Herausforderung. Unruhe hat immer ein Ziel und das ist Veränderung. Es gibt negative Unruhe, ganz klar. Also wenn Unglücke passieren und so weiter, wenn alles so ein bisschen durcheinander geht, dann gibt es auch manchmal Unruhe, die ist nicht positiv in unserem Leben. Es gibt aber auch Unruhe, die Gott in uns hineinlegt, wo er auf einmal unsere ganze Persönlichkeit bearbeitet und eins will, nämlich Veränderung. Und Gott stiftet gerade jetzt auch Unruhe in eurer Gemeinde. Ein alter Pastor ist gegangen, und ein neuer kommt mit seiner Persönlichkeit, mit dem, was er mitbringt. Und dann macht er auf einmal Dinge anders. Und dann entsteht vielleicht Unruhe. Manches ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie dem Vorgänger wichtig war. Aber er hat es ja gewöhnt, dass es genau so gelaufen ist. Und das ist Unruhe. Und dann könnte man manchmal sich vielleicht drüber ärgern und sagen, oh. Ich will euch ermutigen. Diese Unruhe, die jetzt in eurer Gemeinde drin ist, nämlich durch diesen Wechsel, die ganz positiv aufzunehmen und gemeinsam im Gebet zu sein, Gott, was willst du uns jetzt sagen? Was willst du jetzt mit uns nach vorne bringen? Wo soll es hingehen mit uns? Einzulassen auf neue Gedanken von Gott. die vielleicht sogar manches auch, was ihr so schön gewohnt seid in eurer Tradition als Gemeinde, in dem, was ihr irgendwie schon jetzt immer so gemacht habt, herausfordern zu lassen. Genauso mit dir, Matthias, wünsche ich dir, Unruhe wahrzunehmen in dem, wo du auf eine Gemeinde triffst, die ganz anders sind als die, die du vorher betreut hast, gearbeitet hast, erlebt hast. Und dann vielleicht manche sind dir auslösen, dass du sagst, oh, wie kann man nur so geprägt sein oder wie kann man das nur so machen? Und dich von Gott in dieser Unruhe weiterführen zu lassen. Ich glaube, das ist immer ein Zusammenspiel, ne? Von Gott zusammen weiterführen zu lassen. Das ist mein drittes. Gott will mich herausfordern. Ihr Lieben, das, was hier passiert, ist, dass Gott etwas Großartiges vorhat, nämlich, dass er die Gemeinde herausfordern will, weiterzublicken, dass er den Petrus herausfordern will, weiterzugehen. Wir lesen in der Apostelgeschichte 8, ne, dass das Evangelium in Samarien kommt, der Kämmerer kommt nach Samarien, ne, nach Jerusalem und so weiter und erlebt das Evangelium. Dann bekehrt sich Paulus, dieser wichtige Völkermissionar, und dann wird Petrus hier jetzt von Gott bearbeitet, dass er auch den Blick hineinnimmt, dass die Heiden auch gemeint sind. Also Gott hat so seinen Plan, das weit zu machen, groß zu machen, den Blick zu weiten. Ey, ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr euch herausfordern lasst, nicht mit dem, was ihr jetzt habt, zufrieden zu sein und zu sagen, ach, ist doch schön, dass wir jetzt hier als Gemeinde zusammen sind. Mensch, wir haben eine fantastische Band hier vorne, wir haben einen tollen Hauptamtlichen, eine super Familie, die dahinter steht. So vieles, was hier gut läuft und passiert. Und sich dann darauf ausruhen zu lassen und zu gucken, naja, wie können wir das jetzt bewahren? Nein, Gott will mehr mit euch und von euch und hier in Rosthal und Umgebung. Ich wünsche euch, dass das irgendwann Wirklichkeit wäre, dass die Räume dann wirklich zu klein sind da nun und irgendwas anderes sich auftut und ihr nochmal ganz neu und weiter denken könnt. Dass Gott euch einen Blick gibt, vielleicht auch für Menschen, die ihr bisher überhaupt nicht im Blick habt. Dass Gott euch einen Blick gibt für Dinge, die ihr vielleicht dachtet, die das können wir als Gemeinde ja nicht machen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch herausfordern lasst von Gott für die Zukunft. Gebt euch nicht mit dem zufrieden, was ihr habt, sondern lasst euch mit hineinnehmen in die Heilsgeschichte Gottes. Die Apostelgeschichte, ne, die endet ja so abrupt. Die Theologen machen sich die ganze Zeit Gedanken, was ist denn da passiert? Das ist überhaupt kein schönes Ende in dieser Apostelgeschichte. Was hat denn da Lukas? Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn da los? Und ich liebe das. Ich finde es herrlich, dass die Apostelgeschichte kein wunderschönes, geschliffenes, schönes Ende hat, sondern ich sage immer, die Apostelgeschichte, da geht weiter und die Fortsetzung bist du. Die Fortsetzung seid ihr. Wir bauen heute das Reich Gottes hier. Und das in diesem großen Klang der vielen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, wo wir dazugehören, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, nur noch auf uns zu gucken, sondern wir müssen den Blick weiten, wie wir als Christen zusammen diese wunderbare Botschaft raus in die Welt kriegen. Mehr Menschen erreichen durch das Evangelium, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit hineinkommen. Apostelgeschichte ist nicht abgeschlossen, sondern wir alle sind die Fortführung der Apostelgeschichte. Wir alle sind dabei, von Gott uns herausfordern zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich von Herzen Gottes Segen in der Zusammenarbeit. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr Matthias und seine Familie aufnehmt, ganz, ganz offen aufnimmt mit all dem, was er hat und mitbringt. Mit aller Unruhe, die er mitbringt und wo ihr es manchmal, das ist unsere menschliche Reaktion, ne, sagt, ich will gar nicht gestört werden. Ich musste sofort denken, ich weiß nicht warum, in der Predigtvorbereitung muss ich daran denken, wir waren waren schon 3-4 Jahre in unserer ersten Wohnung eingezogen als Ehepaar und ach, wir hatten das schon schön renoviert und ich fand das alles wunderbar und ich war auch ne, dann froh, dass alles so war und dann kommt meine Frau auf einmal an und sagt, Mensch, wir könnten das Wohnzimmer nochmal bunt streichen, also eine andere Farbe. Und sitzt auf dem Sofa und sagt, ne, das Weiß passt, das ist sauber, das ist gut, das passt. Meine Frau, die lässt dann nicht locker und sagt, doch, das wäre schön. Und wisst ihr, was in mir drinnen los war? Ich habe gedacht, oh, ich habe keine Lust. Das ist so anstrengend. Alles ausräumen, abkleben, alles dann vorzubereiten, dann zu streichen, dann genau zu wissen, ach, der Farbton passt dann doch nicht, den wir uns ausgesucht haben, wieder umzurühren, ist es wirklich so gekommen, wieder umzurühren, nochmal ein zweites Mal zu streichen, bis dann der Farbton irgendwie dann doch passt. Und am liebsten würde man sitzen bleiben und einfach seine Ruhe haben. Es reicht doch so, wie es ist. Aber dann zu erleben, irgendwann, als es dann doch fertig war, zu sagen, oh, ist doch ganz schön geworden. Ich wünsche euch in dieser Zusammenarbeit, dass ihr euch von Gott stören lasst. Auch dann, wenn ihr sagt, ich habe gar keine Lust. Dass ihr euch von Gott herausfordern lasst. Von Matthias. Dass ihr Matthias herausfordert zusammen. Und dass ihr euch weiterbringen lasst, den Blick zu weiten. Mir hat das so schön gefallen, dass das Fernrohr, was du gekriegt hast. Jawohl, den Blick zu weiten, rauszugucken, dahin zu gucken, was Gott noch mit euch vorhat. Gott will mehr, als nur hier in diesen Räumen mit euch weiterzugehen. Sondern Gott will, dass ihr ganz viele Menschen erreicht für ihn, dass seine Geschichte weitergeht. Ich bete mit uns zusammen. Herr Jesus Christus, und darum wollen wir dich für deinen Segen bitten, dass du uns in unserer Ruhe, die wir so oft genießen, einfach hineinsprichst und störst. Wir wollen dich bitten, dass wir offenen Herzen sind, dass wir sehen und erkennen, dass du noch viel, viel mehr mit uns vorhast, als das, was wir so im ersten Moment sehen. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich diese Sicht miteinander schenkst, Offenheit schenkst, nach vorne zu gehen. Und ich bin ganz gespannt, was du mit all diesen tollen Leuten, die du hier zusammengestellt hast, vorhast. Für Rostal, für die Umgebung, für Menschen, die noch gar nicht im Blick sind. Amen.